Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Jetzt aber was ganz anderes, denn ich rufe nach Mainz meine Kollegin Françoise Hauser. Sie hören uns. Hallo, Frau Hauser.
Ja, hallo.
Ja, Sie haben den Weg gut gefunden, obwohl Sie diese Nacht Neujahr gefeiert haben. Wie
ja,
das?
Ein kleines bisschen.
Aber das war ein besonderes Neujahr.
Das ist das chinesische Neujahrsfest und zwar der Beginn des Jahr des Hasens.
Und das war diese Nacht, Neumond bei uns. Und es nimmt nicht Wunder, weil Sie, Frau Hauser, freie Journalistin sind im Bereich Reisen, Kultur und Bildung, aber von Haus aus Sinologie studiert haben, Geografie, Sprachwissenschaften auch, lange Zeit in China und in Taiwan eben auch waren. Das heißt, noch eine Affinität zum Sprachraum China?
Ja, auf jeden Fall. Also das prägt schon sehr. Und ich mache auch jetzt noch ganz viel mit China und überhaupt mit Asien.
Und einiges davon ist in das Buch eingeflossen. Dieses Buch liegt hier vor mir auf dem Tisch. Sie sind, wie gesagt, dezentral in Mainz. Und wenn man da im Klappentext und sonst wie liest, dann heißt es, das muss ich mal ganz kurz vorlesen, in diesem Buch geht es um Katastrophen, um ruinierte Ehen und Freundschaften, um unergründliche Buchungsportale, dreckige Kreuzfahrten, verschwundenes Gepäck, Bakterien, Wanzen, vieles anderen von den dunklen Seiten des Reisens. Macht Ihnen Reisen keinen Spaß, Frau Hauser?
Nein, darum geht es überhaupt nicht. Also ich reise absolut gerne, aber das Buch, ich darf hier mal den Titel sagen, weil ich habe nämlich nicht nur ein Buch geschrieben, sonst sehe ich hier Verwirrung. Das ist, was Sie dachten, niemals über das Reisen wissen zu wollen. Und das ist der Metaband einer ganzen Reihe, wo es eigentlich um interkulturelle Unterschiede geht und sozusagen als Klammer gibt es dann eben diesen Band, der so ein bisschen zeigt, was man beim Reisen falsch machen kann und natürlich auch, wie man es besser machen kann und auch, warum Reisen trotzdem Spaß macht.
Darüber werden Sie uns berichten, die anderen Bücher oder zwei dieser, ich glaube, Sie haben ja mehrere Dutzend, zwei Dutzend mindestens 30 Bücher geschrieben. Eines heißt In 80 Fettnäpfchen um die Welt und das andere mit 80 Ängsten um die Welt. Gut, wir werden bei Ihnen etwas abklopfen, was Sie selbst auch vom Reisen halten und das Cover dieses Buches, über das wir da heute reden, wie Sie es gerade gesagt haben, was Sie dachten, niemals über das Reisen wissen zu wollen. Dann ist aber niemals und Reisen ganz groß und dick geschrieben und es fällt ins Auge, niemals Reisen. Aber das Gegenteil von dem ist wohl der Fall. Wir werden drüber sprechen. Wir kommen erstmal in die Sendung hinein. Hit the Road, Jack, das kennt fast jeder hier, brasilianisch-portugiesisch. Willkommen, Françoise Hauser, willkommen beim Sonntagsspaziergang.
Chama, não diz nada, vou botar os pés no chão e seguir na estrada. Não penso que o destino é assim tão cruel. Na vida cada um representa seu papel. Não perca seu tempo nessa confusão. Eu vou fazer as minhas malas e seguir com decisão. Já tô com o pé na estrada e não vou mais voltar. Não vou, não vou, não vou. Já tô com o pé na estrada, não vou mais voltar. Já tô com o pé na estrada e não vou mais voltar.
Françoise Hauser im Sonntagsspaziergang-Gespräch. Frau Hauser, hat Ihr Vorname Sie in die Wallonie ab und an geführt nach Belgien oder war es umgekehrt? Sind Sie dort geboren?
Nein, also ich bin ganz normal, bin eine Muggelpackung. Ich bin durch und durch deutsch eigentlich, aber ich habe mal einen Austausch gemacht in der Wallonie. Ist lange her und es hat mich irgendwie nie so verlassen. Und dann passt natürlich auch ein französischer Vorname ganz gut.
Wenn Sie sagen durch und durch Deutsch, sind wir Deutsche besondere Reisende? Ich meine, wenn man das Buch zur Hand nimmt, es ist ja eine Sammlung 55 Wahrheiten, ich habe es gerade schon gesagt, die man nicht erfährt, sind wir Deutsche da besonders akribisch, auch die Schattenseiten aufzuzählen?
Ach, das würde ich gar nicht unbedingt sagen. Nur, ich meine, man kann unterwegs, finde ich, immer ziemlich gut erkennen, wo Menschen herkommen.
Ah, das merken Sie, ohne dass Sie mit denen sprechen?
Da reicht ein Blick auf die Schuhe, ehrlich gesagt. Also Deutsche kann man immer an den Schuhen erkennen. Wir haben immer so bequemes Schuhwerk an.
Ah, und das haben die anderen nicht? Die anderen
nicht unbedingt, nee. Nee, also wenn Sie zum Beispiel, wir hatten ja China jetzt schon mal, in China einen Berg besteigen, dann kann das sein, dass vorhin eine junge, hübsche Frau in Stöckelschuhen läuft.
Unverantwortlich, sagt der Deutsche da.
Klappt aber. Mhm. Also ich könnte es, glaube ich, nicht. Ich würde mir den Hals brechen, aber funktioniert.
Mhm. Aber es gibt natürlich auch Gemeinsamkeiten, wo wir alle, egal aus welchem Kulturkreis wir stammen, wo wir eben Touristen sind. Und da gibt es für uns alle eben auch vieles, was wir nicht wissen. Bleiben wir erst noch mal ganz kurz bei Ihnen und bei Ihrer Persönlichkeit. Irgendwo steht, wo habe ich das denn gelesen, dass Sie gesagt haben, ich hasse Camping und liebe Luxushotels.
Ja, auf jeden Fall. Also das war eine Entwicklung. Ich bin natürlich früher zu Studienzeiten, da habe ich natürlich auch diese Billigreisen gemacht und auch mal gecampt und auch mal in der Jugendherberge und dergleichen. Ich finde aber, ich habe mir das Luxushotel redlich verdient.
Das ist eine Frage des Alters, der Entwicklung im Leben, dass man sagt, die Stationen Camping und unter freiem Himmel am Strand sind abgeschlossen?
Ja, ich würde schon sagen, ja. Außerdem muss ich auch dazu sagen, wenn man wirklich exotisch unterwegs ist, dann ist der Tag sehr anstrengend. Diese vielen Eindrücke, Gerüche, Krach, da braucht man, finde ich, abends, oder ich brauche das zumindest, auch einen kleinen Rückzugsort.
Der sollte dann auch gemütlich sein und sicher sein. Aber irgendwo schreiben Sie doch auch, Luxushotels sind in manchen Ländern der unsicherste Ort der Stadt.
Ich sag mal, wenn man irgendwo hinfährt, wo politische Unruhen sind, am Ende Bürgerkrieg oder dergleichen, dann weiß natürlich jeder, dass im Luxushotel die Leute wohnen, wo es sich lohnt, zum Beispiel jemanden zu entführen oder einen kleinen Anschlag zu verüben. Also da dreht sich das dann quasi.
Ist Ihnen da mal was passiert, was richtig Gefährliches auf Ihren zahlreichen Reisen?
Ich muss sagen, nicht wirklich. Ich habe total Glück und ich schummel ja auch ein bisschen, weil ich fahre ja sehr, sehr oft nach Asien. Und das ist wirklich, glaube ich, die exotische Ecke der Welt, die am allersichersten ist.
Weil die Menschen dort auch auf die Menschen achten, die sie besuchen?
Generell ist die Kriminalität extrem gering. Und das ist ja schon mal so das Wichtigste, ne? Dass einem keiner das Portemonnaie klauen will. Und ja, ich kann es Ihnen gar nicht genau erklären, warum. Ich könnte jetzt mit Philosophie beginnen und ich weiß nicht, Konfuzianismus. Aber ob das stimmt, kann ich Ihnen gar nicht sagen.
Das kann auch jeder von uns selber abgleichen. Wenn wir reisen und die Erfahrungen machen, möglichst natürlich erstmal vorurteilsfrei. Was Sie dachten, niemals über das Reisen wissen zu wollen, darüber reden wir. Mit der Autorin Françoise Hauser erschienen ist das im Verlag für Reiseliteratur Conbook. Heißt das, wenn Sie das mal unter den Arm klemmen wollen, ist es auch sehr, sehr, sehr heiter und sehr erheiternd geschrieben und leicht zu konsumieren, wenn man es so machen kann. Also wir halten mal fest, bevor wir die nächste Musik hören. Reisen macht Ihnen selbst nach wie vor richtig Spaß.
Ja, aber auf jeden Fall. Da gibt es überhaupt keine Frage.
Schön, dass Sie da sind. Françoise Hauser im Gespräch im Sonntagsspaziergang.
Gira para vida de carrusel.
François Hauser im Gespräch hier im Sonntagsspaziergang. Blättern wir ein wenig durch Ihr Buch. Es gibt kaum eine bessere Methode, heißt es da irgendwo, Freundschaften zu ruinieren, als zusammen auf Tour zu gehen. Erzählen Sie uns das mal.
Naja, ich meine, man hat ja so seine Reisevorlieben und seine Vorstellungen, wie eine richtig schöne Reise aussieht. Und das ist halt leider nicht immer deckungsgleich mit den Vorstellungen von Freunden. Deswegen lohnt es sich, dass man vielleicht mal mit einer 2-3-Tagestour startet und mal schaut, ob das geht. Nehmen Sie mal ein Beispiel, Trekking in den Bergen. Der eine rast den Berg rauf, der nächste ist nach einem Kilometer durch. Das passt nicht gut zusammen und das weiß man vorher auch nicht immer.
Und da kann es dann leicht auch mal zerbrechen, wenn die Anforderungen, die man sich gemeinsam dann stellt, zu hoch sind. Also Ihr Tipp in diesem Zusammenhang, erstmal ganz sachte beginnen. Mal einen Tagesausflug ins Mittelgebirge.
Sowas, und das gilt übrigens auch für Beziehungen. Ne? Das hat natürlich auch echt Zündstoff, die erste gemeinsame Reise.
Naja, entweder man vergisst sie nie oder man will sie schnell vergessen.
Genau, so ist es.
Also dort aufpassen. Studienreisen sind nicht nur etwas für Oberstudiendirektoren. Da springen wir so ein bisschen hin und her. Auch das ist ein Kapitel. Ja, Studienreisen, die stehen ja so im Ruch. Das ist was für die Leute, die intellektuell sind und richtig tief nachdenklich.
Ja, es gibt aber noch andere Vorurteile, nämlich dass das im Grunde genommen so ist wie jede andere Gruppenreise auch. Und ich glaube, das stimmt eigentlich nicht. Also Studienreisende wollen durchaus raus aus dem Reisebus und auch etwas sehen, aber sie wollen es relativ kompakt und quasi mit Untertiteln, also mit viel Erläuterungen, fachlich hochwertige Erläuterungen. Und ich glaube, da gibt es so im allgemeinen Sprachgebrauch so ein bisschen auch eine Verwirrung. Weil die Gruppenreise wiederum, da muss man aufpassen. Die hat ihre eigene Dynamik.
Ja, weil da sagen Sie im Kapitel 5, Gruppenreisen sind nichts für Weichlinge.
Sind sie auch nicht. Also das, wenn man eine Gruppenreise macht, dann muss man, glaube ich, erstmal die Grundregeln kennen. Zum Beispiel am ersten Tag in den Bus steigen. Das ist essentiell, weil der Platz, den man dann hat, der bleibt.
Man also das wird belegt, ja.
Und erst wenn man dann, also falls man mal das Busmodell wechseln sollte, dann wird wieder neu durchgemischt. Aber ansonsten einmal in der letzten Reihe, immer in der letzten Reihe, ne?
Also da wird es am Anfang festgelegt. Und wie ist das im Flugzeug, im Flieger? Wie erkämpft man sich, obwohl man es nicht bezahlt hat, einen Platz in der Business Class?
Gar nicht. Das ist ein ganz, ganz großer Irrtum. Gibt es ja immer jeden Sommer irgendwo in den Medien. So kriegen Sie Ihr Upgrade. Seien Sie gut gekleidet. Seien Sie freundlich am Check-in-Schalter. Ach Quatsch, das funktioniert nie.
Auch wenn frei ist?
Nö.
Naja gut, man hat ja nicht bezahlt. Ich meine,
doch, sie könnten in Ohnmacht fallen, spektakulär. Das klappt vielleicht.
Fliegen Sie gerne?
Ja, total.
Ist es nicht anstrengender geworden zu fliegen? Die Sitzabstände sind geringer. Die Menschen sind vielleicht auch ein bisschen, wie soll man sagen, weniger verständnisvoll miteinander im Umgang.
Also ich sag mal so, ich habe ja auch so ein bisschen Klaustrophobie und Klausi fliegt eigentlich nicht gerne, weil das ein enger Raum ist. Aber die Vorfreude, die ist natürlich enorm. Wenn man in den Flieger steigt, dann macht man das ja nicht für eine Stunde Flug, sondern gerne mal für 12. Und da lockt natürlich die Ferne. Und ansonsten, ja klar, ist das fürchterlich. Ich liebe es, wenn ich als Journalistin mal Business fliegen darf. Dann sitze ich da und freue mich sehr, weil ansonsten, Sie kennen das ja, man hat die Knie quasi an den Ohren. Und nach einer Viertelstunde schläft dann zum ersten Mal das Bein ein. Ne?
Kleiner Exkurs mal, weil wie halten Sie es denn überhaupt mit dem Fliegen vor dem Hintergrund der Klimadiskussion? Hemmt das Ihre Lust und Freude, das Flugzeug zu besteigen?
Auf die Gefahr hin, dass ich mich jetzt einem Mega-Shitstorm aussetze? Nö, weil ich fliege aber auch keine Kurzstrecken. Also ich fliege ja dann, wenn ich muss, also ich bin Journalistin mit Asien- und Reiseschwerpunkt, ich muss dahin. Und da ist der Zug einfach keine Alternative. Also ich fahre hier nicht 10 Tage Zug, geht im Augenblick sowieso nicht mehr. Und da muss ich fliegen und dann fliege ich aber auch nicht für 3 Tage.
Das ist ja das, was wir tun sollen, wenn wir es schon wählen, das Flugzeug. Dann soll es sich wenigstens zeitlich so lohnen, dass wir nicht 5-mal im Jahr fliegen, sondern dann vielleicht nur einmal.
Und vor allen Dingen nicht, um dann am Pool zu sitzen. Irgendwo, was man zu Hause auch hätte machen können. Sondern die Welt erleben und rausgehen. Und ich finde, das ist eigentlich immer noch ganz wunderbar, weil wenn Sie sich mal so an, ja, noch vor, sagen wir mal, in den 70ern erinnern, als Menschen aus Italien exotisch waren, da wollen wir ja auch nicht hin zurück. Mhm. Ne?
Ist Ihr Gepäck eigentlich immer mitgekommen?
Nee, nicht immer. Ich hatte auch schon Pech.
Das muss man heutzutage einfach ertragen?
Im Grunde genommen ja. Es gibt so ein paar Tricks, dass man da nicht irgendwelche Schlaufen raushängen hat und dass man vielleicht sein Gepäck auch fotografiert. Dann gibt es ja mittlerweile auch diese Tags, das habe ich im Buch noch gar nicht drin, die aber wieder nicht alle Airlines so gerne haben. Also unterm Strich, ehrlich, ins Gepäck alles reinpacken, was man nicht sofort braucht.
Und das Wichtigste bei sich tragen. Ja. Diese Tags, das sind so kleine elektronische Freunde, die mir erlauben, mein Gepäck zu lokalisieren, also wo es gerade steckt, dass in Manila angekommen ist, statt in Manchester zum
Beispiel.
Genau,
aber davon haben sie ja erstmal nur ganz begrenzt was, weil jetzt müssen wir erstmal einen Manila finden, der da Lust hat, danach zu suchen.
Weil Sie gerade gesagt haben, Sie wählen da schon auch aus, wie lange Sie wohin fahren. Wohin führte Ihre letzte Reise, die Sie gemacht haben?
Die letzte Reise war Taiwan.
Naja, ist auch nicht um die Ecke.
Nee,
ja.
War aber super.
Spürt man dort was von dieser, oder spürt man die Bedrohung durch China oder ist das kaum zu merken?
Also die Menschen machen sich schon Gedanken. Aber es ist trotzdem ein tolles Reiseland. Also man sitzt ja auch nicht jeden Tag dauernd irgendwo im Café und diskutiert mit Einheimischen. Das ist eine Idealvorstellung, aber de facto fährt man ja dann meistens rum und das macht total Spaß.
Françoise Hauser im Gespräch im Sonntagsspaziergang über ihr Buch, was Sie dachten, niemals über das Reisen wissen zu wollen. Frau Hauser, Kapitel 19, warum man auf Reisen niemals den Boarding Pass wegwerfen sollte. Wir sind noch ein bisschen beim Flugverkehr. Warum sollte man das nicht tun? Braucht man doch nicht mehr, wenn man raus ist.
Weil da alle Daten drauf sind, die man braucht, um zum Beispiel einen Flug umzubuchen. Und damit, also das geht über Umwege und damit liefert man sich natürlich den Menschen aus, die diesen Boarding Pass finden.
Ach so, der könnte dann zweckentfremdet werden, genau. Sozusagen. Wie ist das denn überhaupt mit der Sicherheit auf Reisen? Sie bereisen ja auch Gegenden, von denen der Durchschnittsdeutsche sagen würde, oh nee, da traue ich mich nicht hin, das ist zu unsicher. Wer weiß, ob ich da nicht Opfer von irgendwas werde.
Ich glaube, das beginnt viel früher mit der Sicherheit auf Reisen. Da muss man gar nicht irgendwo hinfahren, wo man sagt, da warnt das Auswärtige Amt oder so. Sondern es sind oft auch Kleinigkeiten, wo man selber auch was dran tun kann. Beispiel, im Hotel einchecken, wo ist eigentlich der Notausgang? Weil im Fall eines Hotelbrandes ist natürlich dann der Flur voller Rauch unter Umständen, ne? Und dann muss man raus. Und man muss überhaupt raus. Also ob Sie das im Buch gelesen haben. Ich hatte so ein schönes Erlebnis in Hongkong in einem guten Hotel, 17. Stock. Und am helllichten Nachmittag ging der Feueralarm los. Das kann man auch im Übrigen nicht überhören. Das ist wirklich laut und schrill. Und dann sind wir die Treppe runtergerannt. Also ganz schnell. Wirklich nur den Schlüssel gegriffen, Schuhe gegriffen, falls es so heiß wird unterwegs. Und dann runtergerannt. Dann waren wir auch wirklich die Ersten an der Rezeption. Und die Einzigen.
Ach.
Es ist niemand in einem Hotel, das ungefähr 400 Zimmer hatte, losgerannt. Ja. Und in derselben Nacht ist, wie hieß das Hochhaus, Grenfell Tower in London abgebrannt. Und da dachte ich so, also nicht, dass die Leute, die da umgekommen sind, selber schuld wären, um Gottes Willen, gar nicht. Ne? Aber da sieht man, was das für eine Sprengkraft hat, so ein Brand. Und dass man da schnell raus muss.
Ja, wahrscheinlich ist man in diesem Urlaubsmodus und hält es gar nicht für möglich, dass da irgendwas Schlimmes passieren sollte.
Und man kann das ja mit wirklich ganz kleinen Methoden, also es ist genauso wie im Flieger, wo ist eigentlich der Notausgang? Weil in der Panik findet man das ja vielleicht nicht. Ne?
Ja, das wird jedes Mal vor dem Start wird es einem vorgeturnt und getanzt, aber man nimmt es nicht so richtig wahr.
Keiner guckt.
Warum ist der Hotel-Safe ein Witz? Kapitel 27.
Weil es 1000 Möglichkeiten gibt, so einen Hotel-Safe zu öffnen. Davon sind, ich kann hier alle, die zuhören, nur ermutigen, das mal zu googeln. Da gibt es ganz lustige Methoden, inklusive mit einer Kartoffel und ich weiß nicht was. Also es sind vielleicht nicht alle Hotel-Safes unsicher, aber sehr viele. Und es gibt Methoden, die zu öffnen. Meine Lieblingsmethode war mal in China, ist jetzt schon echt lange her, da hatte ich die Nummer vergessen. Und so, oh Gott, was mache ich jetzt? Mein Pass ist da drin und alles. Putzfrau gefragt, die kam rein, meinte, ist doch kein Problem, zog den Stecker, sagte so, jetzt ist die Tür offen.
Ach, ja, und so war's.
Genau.
Ich weiß gar nicht, was wir unseren Hörerinnen und Hörern noch so als Kostproben geben sollten, weil es ist so viel drin in diesen 55 Kapiteln. Ganz am Schluss, trau niemanden, schon gar nicht deinem Buchungsportal. Das ist eine Weisheit, die zu diskutieren ist.
Naja, es ist so, man kann Bewertungen kaufen. Das ist ziemlich einfach und das ist noch nicht mal 100% illegal. Ich weiß nicht, wie jetzt die aktuelle Gesetzgebung ist, aber als ich das Buch geschrieben habe, und das ist nicht lange her, da war das alles noch sehr in der Schwebe. Also man kann sich nicht auf alle Bewertungen überall verlassen. Ich sage jetzt nicht, dass das alle Buchungsportale machen, aber es gibt sehr viele und da sind auch schwarze Schafe dabei. Und es gibt da natürlich auch zum Teil quasi Programmierungen, wo dann steht, nur noch 2 Zimmer, aber 5 Leute schauen sich gerade dieses Zimmer an.
Naja.
Ist auch nicht immer richtig.
Alter Trick. Um die Buchung zu beschleunigen,
dass genau. Sie
sagen, da will ich zuvor kommen
auf jeden Fall. Oder Sie kennen dann diese schönen Formulierungen, ne? Direkt am Meer gelegen, Hotel, heißt aber nicht, dass es am Strand ist, kann auch an der Steilklippe sein, ne?
Ja, das sind so die Dinge, bei denen man sehr vorsichtig sein muss. Es wird immer gesagt, der Tourismus bringt Geld in die Zielgebiete, die Einheimischen profitieren davon. Allein das wäre schon ein Grund, weiterhin zu reisen. Und jetzt sagen Sie, Reisen macht die Einheimischen nicht reich.
Also nicht zwingend zumindest. Man muss sich das schon genau angucken. Es gibt natürlich Projekte, wo das ganz klar der Fall ist, wo man dann auch Einheimische mit einbindet. Das erfährt man auch, weil das wird dann wirklich auch nach vorne gestellt. Aber es ist nicht so, dass wenn man jetzt in ein Luxusresort fährt, in einem ärmeren Land muss das nicht zwingend heißen, dass die Einheimischen da überhaupt was von haben, weil die Arbeitskräfte kommen unter Umständen von woanders. Man nimmt ihnen am Ende sogar noch das Wasser weg. Also das ist, man kann nicht sagen ja, nein, man muss es sich genau angucken.
Und dann schreiben Sie auch noch, dass auf Reisen lauter schräge Gesetze lauern. Dann kommen wir jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr dazu, da ein paar Kostproben uns rauszusuchen. Aber vielleicht eines, was sind das für schräge Gesetze, von denen Sie schreiben?
Ich habe eins zum Beispiel, nehmen wir mal Thailand. Da ist Majestätsbeleidigung ein ganz schweres Delikt. Und dann dürfte man zum Beispiel auch, wenn jetzt ein Geldschein wegfliegt, auf dem der König abgebildet ist, den auch nicht mit dem Fuß stoppen, wenn er wegfliegt, ne? Weil man tritt dann auf das Gesicht des Königs.
Also aufgepasst. Und damit man Rüstzeug hat, passt in die Jeans-Tasche, ihr kleines Buch, was Sie dachten, niemals über das Reisen wissen zu wollen. Françoise Hauser, die Autorin, erschienen bei Conbook. Man lernt was und man reist dann vielleicht auch bewusster. Wohin geht die nächste Reise, Frau Hauser?
Nach Japan.
auch wieder in ihr, wie soll ich sagen, in das, was sie lieb gewonnen haben, ja, schon während des Studiums.
Das ist einfach mein Ding. Also das wird sich auch nicht mehr ändern, glaube ich.
Und dann werden Sie wahrscheinlich irgendwann wieder hier im Studio sitzen und uns erzählen von Ihren neuen Abenteuern. Es ist nicht ganz Japan, aber immerhin China, eine Musik von dort über ein traditionelles Pferderennen. Vielen Dank, dass Sie uns die Freude gemacht haben, ein wenig mit uns zu blättern, ja, in Ihrem Buch der Niemals-Reihe. Françoise Hauser, vielen Dank.
Ja, vielen Dank.